Deutschlandfunk Nova. Update.
Having a good plan is not a sufficient condition for success, but not having one is a recipe for failure.
Einen guten Plan zu haben, ist noch keine Garantie für Erfolg, aber keinen Plan haben, garantiert dir Versagen. Das sagt Richard Maron von der UNO beim Klimagipfel in Bonn. Dieser Gipfel geht heute Abend zu Ende und es gibt einen Plan. Wie gut der ist, sagen wir euch zum Start ins Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Nicht nur in Berlin bei den Sondierungsgesprächen dauert es länger als erwartet. Auch in Bonn brauchen die Teilnehmer der Weltklimakonferenz mehr Zeit. Nichts Ungewöhnliches bei Klimakonferenzen. Trotzdem können wir ein erstes Fazit ziehen, was bei dem zweiwöchigen Treffen erreicht wurde. Gastgeberin Barbara Hendricks, deutsche Umweltministerin, zeigte sich erstmal zufrieden. Besonders gut findet sie, dass die USA als einer der großen CO2-Verursacher sich bei dieser Konferenz nicht rausgehalten haben, obwohl Präsident Donald Trump angekündigt hatte, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen.
Immer mehr Städte und Regionen vernetzen sich und gehen voran beim Klimaschutz, mit der Folge, dass weite Teile der Vereinigten Staaten beim Klimaschutz eben nicht nachlassen, Trump hin oder her.
Zufrieden zeigen sich auch viele Teilnehmer. Sie finden, die Konferenz habe ihre Aufgaben erfüllt.
We expected this COP to be.
Wir hatten erwartet, dass dies nach dem Pariser Abkommen die Klimakonferenz der Umsetzung wird. Und ich glaube, dass wir das in vielerlei Hinsicht erreicht haben.
Sagt die Außenministerin von Ecuador. Mit Umsetzung meint sie, es wurden viele vertragstechnische Fragen geregelt. Es ging vor allem um das Regelbuch zum Pariser Klimaabkommen. Darin soll stehen, wie der Klimaschutz konkret umgesetzt wird. Also zum Beispiel, was die einzelnen Staaten in ihrem Klimaschutzbericht schreiben, den sie jetzt regelmäßig vorlegen müssen. Außerdem hat man sich geeinigt, was in der Landwirtschaft passieren muss, um das Klima zu schützen. Und bisher waren alle Mühen nur auf Staaten ausgerichtet. Jetzt werden auch indigene Völker und deren Bedürfnisse berücksichtigt. Man habe geliefert, wehrt sich Umweltstaatsminister Jochen Flachsbart gegen anderslautende Kritik.
Deshalb ist die Aussage, die ich gelegentlich lese, es hätte hier an Mut gefehlt oder sowas und wir wären nicht weitreichend genug gewesen, schlicht und einfach falsch, ist ein flotter Spruch, aber trotzdem falsch. Und wir haben das geliefert, was jetzt erforderlich ist, um in dem Zeitplan, der auch nicht hier erst definiert worden ist, sondern der exakt in Paris beschlossen worden ist, den auch einzuhalten.
Der Zeitplan sagt, endgültig verabschiedet werden alle Regeln in einem Jahr im polnischen Katowice bei der nächsten Klimaschutzkonferenz. Bei dem Treffen diesmal wurde viel über Gastgeber Deutschland als vermeintlicher Klimaheld diskutiert. Der Fokus lag vor allem auf der Frage, wann Deutschland aus der Kohleförderung aussteigt. Davon war bei der Rede von Kanzlerin Merkel vor den Delegierten keine Rede. Die einen sagen, das ist durchaus verständlich, schließlich muss die Kanzlerin gerade versuchen, eine stabile neue Regierung zu bilden. So argumentiert etwa dieser Vertreter aus Surinam.
Es gibt immer politische Erwägungen in Bezug aufs Timing. Wir müssen die Kohle loswerden, aber wie schnell? Da gibt es politische Rücksichten, das verstehen wir.
Weniger Verständnis bringen viele Umweltschutzorganisationen dagegen für die Haltung der Kanzlerin in Sachen Kohle auf. Ann-Kathrin Schneider vom BUND ist enttäuscht.
Ich glaube, das war die erste Klimakonferenz, auf der ich war, wo Deutschland in der Schmuddelecke stand und aus der Schmuddelecke auch nicht rausgekommen ist, weil klar ist, Deutschland muss einen Kohleausstieg ankündigen und es ist hier auf der COP nicht passiert.
Gestern hatten rund 20 Staaten eine Allianz gegen Kohle geschmiedet. Ihr Ziel, die Emission durch Kohle soll bis 2030 auf null gesenkt werden. Deutschland ist bei diesem Bündnis nicht dabei. Davon war auch die derzeitige Umweltministerin Hendricks nicht begeistert. Die SPD-Politikerin sieht in diesem Missstand aber auch eine klare Aufgabe für die mögliche neue Regierung aus Unionsparteien FDP und Grünen in Berlin.
Dass Deutschland vor wenigen Tagen Fossil of the Day wurde, das ist natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Ich bin sehr sicher, dass die neue Bundesregierung im nächsten Jahr einen Pfad beschreiben wird, wie Deutschland aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen zum Zwecke der Stromgewinnung aussteigt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Klimaschutz wird heftig diskutiert. Die einen sagen, es gibt keinen Klimawandel. Andere finden Klimawandel zu riskant für die Wirtschaft. Viele kritisieren, dass die Staaten zu wenig für die Umwelt tun. Falgert twittert, Merkel, Trump und der chinesische Regierungschef müssen aus der Kohle aussteigen. Wir haben keinen zweiten Planeten. Die spanische Umweltschutzgruppe Hydroblock twittert, Merkel enttäuscht auf dem Klimagipfel. Sie beendet die Kohleförderung in Deutschland nicht. Geliebte Träumerin findet, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel widersprüchlich verhält. Merkel kommt nach Bonn, um das Klima zu retten. Merkel kommt aus Berlin, wo sie gegen den Kohleausstieg ist. Versteht das jemand? Gerhard Eckert schreibt bei Facebook, Klimaschutz ist nur erwünscht, wenn man dabei der Lobby nicht auf die Füße tritt. Axel Sebald fragt, warum Deutschland überhaupt Vorreiter in Sachen Klimaschutz sein will. In Indien baut man innerhalb der nächsten 5 Jahre doppelt so viele Kohlekraftwerke. Aber das blöde deutsche Schlafschaf will das Weltklima retten und bezahlen. Ben Fahrenheit antwortet, irgendwer muss den Anfang machen und der ist oft beschwerlich. Hände in den Schoß legen ist schwach. Es gibt immer Vorreiter und Nachzügler.
Was sonst noch wichtig war?
Alles auf Wiedervorlage. Die Sondierer von CDU, CSU, FDP und den Grünen müssen in die Verlängerung, weil sie keine Einigung gefunden haben innerhalb der bisher gesetzten Frist. Eigentlich wollten die 4 Parteien heute Morgen klar haben, ob es ein stabiles Regierungsbündnis geben kann oder nicht. Daraus wurde nichts. Jetzt wird weiter sondiert. Bis wann genau ist unklar. Beobachter rechnen am Wochenende mit einem Ergebnis. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn verteidigte diese Verzögerungen so.
Na, ich hab's lieber, dass wir jetzt ein paar Stunden länger ringen, auch intensiv ringen, bis wir die strittigen Fragen positiv aufgelöst haben. Dafür dann aber in den nächsten 4 Jahren auch klar ist, was wir tun. Wenn wir jetzt Formelkompromisse finden, nur um irgendwie fertig zu werden, aber die im Kern dahinterliegenden Konflikte nicht auflösen, dann wären das 4 anstrengende Jahre.
Gestritten wird offenbar ganz besonders über den Familiennachzug, auch für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus und ob der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird.
What a regret.
Was für eine Enttäuschung. So reagierte der UNO-Botschafter aus Schweden darauf, dass die Chemiewaffeninspekteure in Syrien ihre Arbeit aufgeben müssen. Der Grund? Der Sicherheitsrat konnte sich nicht auf ein verlängertes Mandat einigen. Die USA waren für ein Mandat mit längerer Laufzeit. Russland sperrte sich und hat stattdessen ein Mandat vorgeschlagen mit kurzer Laufzeit, über das immer wieder neu abgestimmt werden muss. Laut der UNO hat Russland damit zum 10. Mal verhindert, dass eine Resolution für Syrien zustande kommt. Die Russen werfen dem Inspektorenteam Einseitigkeit vor. Vor 2 Wochen hatten die Experten Beweise vorgelegt, die das Assad-Regime für Giftgasangriffe im April dieses Jahres verantwortlich machen.
Ich bin der liebe Uwe aus dem Schaltwerk. Und ich stehe hier, weil wir sind eine Familie, ein Team. Und wir müssen zusammenhalten.
Wie dieser Siemens-Mitarbeiter haben sich hunderte weitere Angestellte des Konzerns heute vor der Unternehmenszentrale in Berlin versammelt. Sie demonstrierten gegen die geplante Werksschließung. Proteste gab es auch in Offenbach und Leipzig. Siemens will in den kommenden Jahren weltweit fast 7000 Stellen abbauen, knapp die Hälfte davon in Deutschland, und mehrere Werke schließen. Es sind weitere Proteste in den nächsten Tagen geplant. Im Irak hat die Armee nach eigenen Angaben die letzte von der Terrormiliz IS gehaltene Stadt eingenommen. Es geht um die Stadt Rawa, die etwa 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegt. Ein Militärsprecher sagte, dass damit alle vom IS kontrollierten Gebiete befreit seien. Die letzten Kämpfer der Terrormiliz sind offenbar Richtung Grenze geflohen. Der IS hatte vor 3 Jahren knapp 1/3 des Iraks unter seine Kontrolle gebracht. Im Kampf gegen die Terroristen wird das Land von einer US-geführten Allianz unterstützt. Sie konnte die Dschihadisten in den letzten Monaten aus mehreren Städten vertreiben.
Was noch wichtig wird?
Morgen beginnt die chinesische U20-Auswahl ihre umstrittene Gastspielreise durch die deutsche Fußballprovinz. In Vorbereitung auf Olympia 2020 absolvieren die Fußballer aus China in den nächsten Monaten außer Konkurrenz Testspiele gegen die Südwest-Regionalligisten. Morgen geht's los mit der Partie beim TSC Schott Mainz. Den Vereinen bringt es vor allem eins: Geld. Sie alle bekommen pro Spiel mindestens 15.000 Euro, sagt Ronny Zimmermann vom DFB.
Für viele Vereine sind 15.000 Euro in der Spielklasse richtig, richtig viel Geld. Die können es gut gebrauchen. Und unser Arbeitsauftrag ist eben auch, den Vereinen zu helfen, für die 15.000 Euro viel Geld ist.
Auf diese Finanzspritze verzichten Waldhof Mannheim sowie die Stuttgarter Kickers und TUS Koblenz.
Und sonst in der Welt?
Die Regierungspartei in Simbabwe will Robert Mugabe des Amtes entheben. Sie will eine Resolution schreiben, um ihn als Präsident des Landes zu entlassen. Das wäre die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren. Bisher weigert sich Mugabe abzutreten, obwohl das Militär am Mittwoch die Kontrolle im Land übernommen hat und er unter Hausarrest steht. Laut den Streitkräften werden Gespräche mit ihm geführt. Heute hat er sich seit der Übernahme durch das Militär erstmals öffentlich gezeigt. Er besuchte die Abschlussfeier von Universitätsabsolventen, ein fester Termin in seinem Kalender. Zu der aktuellen Situation im Land hat er aber nichts gesagt.
Im Süden Mexikos ist eine große Touristenattraktion teilweise wieder da. Und zwar die Agua Azul Wasserfälle. Sie waren nach dem schweren Erdbeben im September teilweise versiegt. Jetzt fließt das Wasser wieder. Einwohner haben selbst dafür gesorgt. Sie haben mit Spitzhacken und Schaufeln den Flussverlauf zurückverlagert. Hauptgrund: Sie befürchten Einbußen und Jobverluste, sollten weniger Touristen zu den berühmten Wasserfällen kommen. Die Einwohner hoffen, dass die mexikanische Regierung auch noch hilft und Geräte bereitstellt, um die Wasserfälle wieder ganz herzustellen. Die Regierung hatte das versprochen, bis jetzt ist aber nichts passiert. Was hat die weihnachtliche Krippenszene mit einer Wurst im Brötchen zu tun? Eigentlich nichts. Trotzdem hat eine Bäckerei in Großbritannien das so in Szene gesetzt. Auf einem Foto sind drei Figuren zu sehen, die die heiligen drei Könige darstellen. Sie schauen ehrfürchtig in ihre Mitte, dort liegt aber nicht Jesus, sondern die Wurst im Brötchen. Die New York Times schreibt, dass sich die Bäckerei jetzt dafür entschuldigt hat. Sie wollte mit dem Bild Werbung für einen ihrer Adventskalender machen. Im Netz haben sich viele über das heilige Wurstbrötchen aufgeregt, zumal es auch noch angebissen war. Einige nahmen es aber auch mit Humor. Eine Frau merkte bei Twitter an, dass Jesus Jude war, die Wurst aus Schweinefleisch, aber nicht koscher.
Wissensnachrichten. Knapp 2 Wochen ist es her, dass die US-Amerikanerin Shalane Flanagan den New York Marathon gewonnen hat. Damit hat nach 40 Jahren erstmals wieder eine Amerikanerin gewonnen. In der Sportwelt wird nicht nur das, sondern auch der Schuh dieser Läuferin ordentlich diskutiert. Es soll der schnellste Marathonschuh der Welt sein. Nicht nur laut Werbung, sondern auch laut einer Studie, deren Ergebnisse Sportwissenschaftler jetzt veröffentlicht haben. Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Was ist das Besondere an diesem Schuh?
Dass Läufer mit diesem Schuh weniger Energie verbrauchen, und zwar 4% weniger. Und das haben die Forscher auch wissenschaftlich nachgewiesen.
Und wie haben die das gemacht?
Die Forscher haben 18 junge männliche Läufer aufs Laufband geschickt. Die Voraussetzung war, dass sie in höchstens 31 Minuten 10 Kilometer zurücklegen konnten und diese Läufer dann bestimmte Geschwindigkeiten laufen lassen. Nicht nur mit diesem speziellen Schuh, sondern auch mit anderen schnellen Laufschuhen, mit denen Marathonprofis starten. Und dann haben die Wissenschaftler gemessen, wie viel Sauerstoff die Sportler verbrauchen, um so zu berechnen, wie viele Kalorien die Sportler verbrennen. Und das war der Laufschuh von dem Sportartikelhersteller Nike.
Weil?
Ja, bei Sportschuhen ist ja vor allem die Sohle das Wesentliche, die aus mehreren Schichten besteht. Und bei diesem Laufschuh ist eine Platte aus Kohlenstofffaser eingearbeitet, aber auch eine dicke und flexible Zwischensohle. Kritiker bemängeln, dass das wie so eine Art Feder wirke und das den Läufern einen unfairen Vorteil verschaffe. Die Forscher der Studie sagen, dass das nicht der Fall ist, weil die Platte, die da drin ist, diese Federung aushebelt.
Geht es denn dann nur darum, dass die Läufer mit diesem Schuh besser ins Ziel kommen oder können sie damit auch tatsächlich schneller laufen?
Das ist schon das, worauf die Hersteller hoffen, dass irgendwann einmal diese magische 2-Stunden-Marke beim Marathon geknackt wird und der Läufer dann ihren Schuh trägt. Wobei das mit dem schneller Laufen ist ja so eine Sache. Das liegt ja nicht nur an der eigenen Fitness, sondern auch an der Tagesverfassung, am Wetter, aber auch wie schnell eine Marathonstrecke ist. Und da ist der Schuh eben auch nur ein Faktor.
Und wir bewegen uns ja nicht nur zu Fuß vorwärts, sondern gerne auch mal mit dem Flugzeug, zum Beispiel in den Urlaub. Fliegen ist schädlich für die Umwelt, das wissen wir alle heute. Aber vielleicht wird das in Zukunft mal anders sein.
Ja, vielleicht. Denn Wissenschaftler des ETH Zürich haben es geschafft, Flugzeugtreibstoff mit Hilfe von Solarenergie herzustellen. Um Kerosin herzustellen, muss man Wasser und CO2 trennen. Dafür braucht man Kohle oder Erdgas und die Züricher haben es jetzt geschafft, Kerosin mit Hilfe von hochdosierter Solarenergie herzustellen. Und sie sagen, dass ihre Methode sehr effektiv und zukunftsträchtig sei.
Und kurz vorm Wochenende unbedingt auch ein Thema Alkohol. Dass sich Alkohol auf die Beziehung auswirkt, haben Forscher der Oregon-Universität in den USA untersucht. Allerdings nicht bei menschlichen Paaren, sondern bei Wühlmäusen. Was macht Alkohol denn bei Wühlmauspaaren?
Das kommt darauf an, ob die Paare gemeinsam trinken oder alleine. Männchen, die alleine Alkohol trinken, verbringen weniger Zeit mit ihrem Weibchen und kuscheln dann durchaus gerne fremd.
Was passiert, wenn Wühlmauspaare gemeinsam Alkohol trinken?
Die kuscheln dann auch mit Alkohol im Blut gemeinsam. Genauso wie übrigens Wühlmauspaare, die keinen Alkohol getrunken haben. Das fanden die Wissenschaftler bei Tests heraus. Bei Wühlmauspaaren, die getrennt getrunken haben, da gab es auch Veränderungen im Gehirn. Bei Paaren, die entweder beide nichts oder gemeinsam Alkohol getrunken haben, da gab es keine Veränderung. Und Wühlmäuse leben überwiegend monogam und nehmen auch Alkohol zu sich, zum Beispiel in Form von vergorenen Früchten. Und die Wissenschaftler wollten so Antworten auf die Frage finden, was Ursache und was Wirkung ist. Also wird man zum Alkoholiker, weil man Beziehungsprobleme hat, oder hat man Beziehungsprobleme, weil man zu viel trinkt? Und da ist der Faktor, inwieweit Paare etwas gemeinsam oder getrennt voneinander tun, von Bedeutung.
Vielen Dank, Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Auch am Abend im Süden viele Wolken und etwas Regen, im Rest des Landes nicht ganz so bedeckt und trocken. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf +6 bis -1 Grad. Am Wochenende oft grau und vereinzelt Schauer, dann liegen die Höchstwerte zwischen 1 und 8 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.